zu den besten 8 Turnern der Welt zu gehören, ist schon eine Wahnsinnsleistung und für mich auch irgendwie eins der schönsten Karriereenden, die ich mir vorstellen kann, auf der größten Bühne deine Karriere auch zu beenden.
Bambule.
Bambule?
Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser
und Quirin Friedel.
Er sitzt vor mir auf dem Stuhl, sein Name Daddy Cool.
Und was es auch zu lernen gibt, Willi will's wissen. Es kommt die kalte Jahreszeit und er läuft jetzt erst so richtig heiß. Passend zu seinem neuen Wohnsitz nähe Ingolstadt wollen wir natürlich auch wissen, wie es studiumstechnisch im Auditorium läuft. Und im Herbst, ja fast schon im Winter seiner Karriere, seiner einzigartigen Karriere, sprechen wir darüber, was passiert denn im Neujahr. Am Ende des Tages kommt ein neuer Morgen und wir sind gespannt, was dieser so mit sich bringt. Meine Damen und Herren, Lukas Dauser.
Wahnsinn, was für ein Intro.
Luki, grüß dich, wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen erkältet zur kalten Jahreszeit, du hast es angesprochen, aber soweit passt alles, danke.
Das ist schön. Man muss dazu sagen, liebe Bamboleros, ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört. Wir sitzen hier, nähe Ingolstadt, in Lukis Chalet zu Neuburg, trinken beide einen Kaffee und haben uns gedacht, wir machen weiter mit Bambule. Zumindest jetzt mal, aber ehrlich gesagt, wir haben keinen Plan, was wir heute machen.
Man könnte meinen, da wir lange nicht aufgenommen haben, du bist Vater geworden, du hast deine Karriere beendet, bist umgezogen, turnst nebenbei Bundesliga und deswegen haben wir es irgendwie noch nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen.
Ach, geisteskrank. Also wirklich, wir haben es uns eigentlich des Öfteren mal vorgenommen und liebe Bamboleros, wir sind so ehrlich, wir haben auch eine neue Folge aufgenommen. Wo die ist, keine Ahnung, wir haben sie nie hochgeladen. Aber im Endeffekt...
Ist beim Umzug verloren gegangen.
Ja, im Endeffekt ist es aber wirklich so. Es ist wahnsinnig viel passiert in letzter Zeit. Du bist Vater geworden, du turnst noch Bundesliga, hast deine Turnkarriere aber eigentlich schon beendet. Wir sprechen noch drüber, was da genau passiert ist. Aber wir starten zuallererst mal, wie in jeder Folge Bambule, mit deinen High- und Lowlights des heutigen Tages. Der Tag ist noch nicht alt, aber was waren so deine High- und Lowlights? Erzähl mal.
Ich würde sagen, mein Lowlight war die Nacht. Mein Sohn, der schläft noch nicht ganz gut und das müssen wir noch ein bisschen trainieren, sage ich mal, in den nächsten Wochen. Ja, man wacht natürlich immer mit auf. Im Endeffekt kann ich ihm schwer helfen in der Nacht, weil aus meiner Brust kommt keine Milch.
Hättest du gerne, ja.
Aber ansonsten macht das wirklich super. Aber ich würde sagen, das war so mein Lowlight, die Nacht. Mein Highlight, wir sind ja... Wie viel Uhr ist überhaupt? Mittags?
Es ist 11.47 Uhr, kurz vor Mittag.
Mein Highlight ist ganz klar, dass wir jetzt endlich mal wieder hier sitzen und eine Folge Bambule aufnehmen.
Ja, da gehe ich mit. Es macht jetzt schon Spaß und ich habe keine Ahnung, wo uns das Ganze hinführt. Ja, dann lass uns doch mal starten in die Folge rein und wie gesagt, keine Ahnung. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit Olympia. Das ist das Letzte, wo wir so hängen geblieben sind. Die letzte Folge Bambule gab es auf meiner Fahrradtour Richtung Paris. Wenn ich mich recht Krass, entsinne. Ja. Das ist lang her. Wie lange ist denn das her jetzt?
Warte, was haben wir jetzt? Oktober? 4 Monate, würde ich sagen.
Boah.
Also so, nee, Juli. Drei sind's.
Ja, hör mir auf.
Ende Juli, glaube ich, war die letzte Folge. Ja.
Leckst du mich am Zückerli?
Wie lange wir die Bamboleros hier warten lassen?
Es tut uns leid. Hey, Asche auf unser Haupt, liebe Bamboleros. Ich weiß
ich
gar nicht,
auch
wie
viele
ihr jetzt
Nachrichten
ins Bett geht
bekommen,
und
muss ich sagen. Viele Nachrichten habe ich bekommen. Was denn endlich los ist, wann denn die nächste Folge kommt, weil ich ja eigentlich auch gesagt habe, wir machen weiter.
Mhm.
Aber dazu bestimmt später nochmal mehr. Ja. Ja, lass uns mit Olympia starten. Du bist mit dem Fahrrad gefahren, Q. wie war's? Wie ging's? Wie sind die Fahrradwege? Ich habe viele Fragen.
Ja, es ist viel passiert auf dem Weg nach Paris. Wir hatten ja, ich glaube, ich weiß nicht, kurz vor Stuttgart war ich, denke ich, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Mhm. Also ich habe so 5,5 Tage gebraucht nach Paris. Die deutschen Fahrradwege sind kacke. Also nicht so schön. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich gleich gestartet. Ich wohne ja nicht in München, sondern näher München und bin dann Richtung München gefahren. Habe den ersten Tag damit verplempert, eigentlich zu spät loszufahren und durch München zu fahren. Und wenn du diese Klickpedale hast, ist es natürlich immer blöd, durch Städte zu fahren, weil du musst bei jeder Ampel absteigen, die Fahrradwege in den deutschen Städten sind jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Du hast viele, unasphaltierte Wege gefühlt, auch wenn das ganz komisch klingt, aber schlechten Asphalt. die Strecken zwischen den Städten, die waren geil.
Ja?
Also ja, weil irgendwann habe ich diese Fahrradwege verlassen. Weil ich hatte so ein Komoot, heißt das Ding, für Fahrradfahrer und habe da die Wege eingegeben, immer von Stadt zu Stadt. Ich bin ja relativ spontan gefahren, habe mir dann auch immer erst abends ein Hotel gebucht und so weiter.
Also wirklich jetzt,
ja,
oder was?
War nichts geplant.
Du bist einfach drauf losgefahren und hast dir dann abends gedacht, so, reicht für heute, wo ist das nächste Hotel?
Deswegen habe ich nur große Städte angefahren, weil ich mir immer wieder dachte, also ich brauche ein Hotel. Und da gibt es safe 24-Stunden-Hotels. Also es hätte mir auch gut passieren können, dass ich in der Stadt ankam, wo es das nicht gibt. Und dann, ja, wäre ich...
Aber umso näher du an Frankreich kamst, umso besser wurden die Radwege.
Ja, ja, definitiv.
Wirklich, oder was?
Ja, ich bin dann irgendwann über die französische Grenze gefahren und war direkt überrascht. Also ich muss ehrlich sagen, ich war direkt überrascht, dass die
Haben Wege sie den roten sind. Teppich ausgerollt. Ach, quasi.
Wahnsinn, Wahnsinn. Sie wussten, dass ich komme. Muss man, ja,
ist klar. So hast du ja auch angekündigt.
Ja, anders kann ich es mir nicht erklären, weil das war... Nee, die Wege in Frankreich waren gut.
Sehr schön.
Ja.
Wie lange hast du jetzt schlussendlich dann gebraucht?
5,5 Tage. Aber ich meine, nochmal danke dir, dass du ganz Deutschland im Sportstudio hast wissen lassen. Erstmal, dass ich ein untrainierter, unprofessioneller Fahrradfahrer bin. Und dass ich eine Etappe habe ich übersprungen. Weil es hat geblitzt, gedonnert, geregnet und der Regen war gar nicht so, also der Regen war schlimm, aber der hätte mich nicht davon abgehalten, aber ich habe tatsächlich die Blitze gesehen.
Okay.
Und dann, auch wenn sie mich Lightning nennen, habe ich mir gedacht, da war ich nicht weiter.
Aber da ist es natürlich auch nicht ganz ungefährlich.
Nee.
Bei Gewitter dann auch auf dem Fahrrad zu sitzen. Aber klar, die Komplimente habe ich natürlich sehr gerne gegeben auch.
Ja. Ja, und in Straßburg hat es mich aufs Maul gehauen.
Was?
Auf gut Deutsch. Ja, ja, ist so.
Im Regen.
Ja, Straßburg besteht relativ viel aus Backsteinpflaster.
Oh.
Und da, wenn es regnet... wird's glatt und dann hat's mich hingelassen. Props an die Franzosen, die haben mir sofort geholfen. Also da ist sofort jemand gekommen, hat gefragt, ob's okay ist, dann kamen immer mehr Leute und mich hat's ja da hingelassen, wo die Straßenbahn entlang gefahren wäre und ich wurde nicht überfahren, Franzosen.
Ich will jetzt nicht fies sein, aber ich habe irgendwie gerade so ein Bild von so einem gestrandeten Walross in meinem Kopf.
Ich sag nichts dazu.
Nein, Spaß, aber. Ja,
aber krass, die Erdanziehung ist bei mir ein bisschen heftiger als bei anderen. Das kann schon sein.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Also, das ist wirklich krass, dass du das gepackt hast. 5,5 Tage und, also, ist jetzt nicht böse gemeint, aber du bist ja nicht trainiert in dem Sinne. Also, du bist zwar ein paar Touren mal davor gefahren, damit du das auch irgendwie schaffst, aber in 5,5 Tagen die Strecke dann zurückzulegen. Krass, Respekt. Ich hätte es nicht gedacht.
Wollen wir kurz mit den, also, ich hab vielen Leuten erzählt, dass ich mich natürlich vorbereitet hätte. Wollen wir kurz mit dem aufräumen, dass es eigentlich nicht so war? Also, ich muss dazu, also es ist wirklich so, ich wollte mir eigentlich lang vorher ein Fahrrad kaufen, hab's nicht gemacht. Ich hatte mein altes Rennrad, hab's dann reparieren lassen, geiles Ding, Colnago, Props nochmal an den Laden in München, der mir das hergerichtet hat für 1000 Euro.
Wow, wirklich?
Nur das Herrichten.
Teurer als mein TÜV mit dem Auto, das ich letztens gemacht habe.
Ja, es war wirklich, dafür habe ich jetzt ein Bombenfahrrad, aber ich bin tatsächlich, die weiteste Strecke, die ich davor gefahren bin, waren 100 Kilometer zum Tegernsee und zurück. Also das war meine Vorbereitung tatsächlich und davor nochmal hier 20 Kilometer, da 20 Kilometer. Aber so richtig vorbereitet war ich nicht.
Ne. Wie viele Kilometer waren es jetzt?
Oh, du fragst mich Sachen. 800?
Krass.
Ungefähr, glaube ich.
Okay, und eine Etappe bist du quasi mit der Bahn gefahren?
Genau, von Straßburg aus dann, weil, also in Straßburg hat es ja dann so schon geregnet und war dann da im Hotel auch und dann bin ich mit der Bahn gefahren. Hätte keinen Sinn gemacht.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, also wenn ich überlege, ich weiß nicht, manchmal so zum Erwärmen fahre ich auch mal so 20, 30 Minuten, setze ich mich aufs Fahrrad, mir tut mein Arsch ganz schön weh.
Das haben mich alle gefragt, alle. Ja, es war tatsächlich gut, dass ich davor ein paar Tage gefahren bin, also immer mal wieder
diese Rutschstrecken. Sind dran gewöhnt.
Ja, genau, also mein Arsch hat sich
an den Sattel gewöhnt.
Mein Vater hat immer gesagt, Arsch frisst Sattel. Bei den etwas korpulenteren Menschen und nee, es hat was gebracht, tatsächlich. Also mit Arsch hatte ich gar keine Probleme, meine Schultern waren die Probleme.
Schultern?
Ja, also es gibt ja bei den Rennrädern so einen kleinen Unterschied, so Endurance und Rennrad, also quasi was für längere Strecken ausgelegt ist, hast du eine andere Haltung, bist ein bisschen aufrechter.
Mhm.
Mein altes Colnago, das ist ja ein altes Rennrad tatsächlich, da lehnst du so weit vorne, weil du auf Geschwindigkeit getrimmt bist und mein Körper ist einfach nicht gewohnt, wirklich 8 Stunden am Tag die Schultern so anzustrengen. Okay. Und deswegen war das, die haben nach 2 Tagen richtig wehgetan. Der Wespenstich war ätzend. Oh. Tatsächlich in der Fußsohle hatte ich einen Wespenstich. Ich honk. Und ja, aber ansonsten ging's. Und da, wo es mich halt geschmissen hat, war es der Oberschenkel und das Knie ein bisschen offen. Aber ansonsten eigentlich, also alles für das Ziel Paris getan. Es war völlig okay. Olli und Robert, mit denen ich in Paris war, und Ludi, darf man nicht vergessen, Roberts Sohn. Die haben in Paris auf mich gewartet. Am Stadion, wo wir letztendlich dann deinen Wettkampf auch angeschaut haben, haben sie mich empfangen, nachts in Paris. Und für das Ziel war es mir alles wert. Also es war eine geile Erfahrung. Viel allein gewesen, aber auch viel mit anderen gefahren, die da einfach mir über den Weg gefahren sind. Macht zu zweit natürlich mehr Spaß.
Ja, glaube ich. Man lernt da natürlich auch Leute kennen, gerade wenn du auf diesen Fahrradwegen unterwegs bist. Ist schon auch cool, ja.
Ja. Nee, es war eine absolut geile Erfahrung. Es ist so viel passiert eigentlich. Aber wer das lesen will, übrigens gibt es einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung.
Wirklich?
Im Ebersberger. Die haben mich über Social Media angeschrieben. Die haben das mitbekommen und haben mich angeschrieben. Auf der anderen Seite hatte das Ganze ein Ziel, und zwar nach Paris zu kommen. Lass uns über Paris sprechen. Wir haben ja in der letzten Folge, da war ich unterwegs, schon ein bisschen drüber gesprochen, was du so gemacht hast, wie deine Quali auch war. Und dann letztendlich ab dem Zeitpunkt, lass uns da mal so ein bisschen nochmal Revue passieren, was in Paris passiert ist. Also bevor wir zum Wettkampf kommen, du hattest wahnsinnig viel Zeit zwischen den Wettkämpfen, zwischen der Quali und dem letztendlichen Finale. Hattest du schon mal so lang Zeit zwischen den beiden Sachen?
Nee, ich hatte ja, glaube ich, insgesamt 10 Tage von der Quali bis zum Finale. Das Problem, oder was heißt das Problem? Es war ja in Paris so, dass ich nur 2 Geräte turnen konnte. Das heißt, ich habe keinen Mehrkampf geturnt und konnte mich deswegen auch nicht fürs Mehrkampffinale qualifizieren. Wir haben uns als Team leider auch nicht fürs Teamfinale qualifiziert. Sonst wäre natürlich in diesen 10 Tagen nochmal das Teamfinale oder das Mehrkampffinale gewesen. Man wäre nochmal an den Geräten gewesen und hätte nochmal einen Wettkampf gehabt. Hatte ich in dem Fall nicht und ja, hatte letztendlich 10 Tage Zeit. Im Nachgang muss ich auch, glaube ich, ehrlicherweise zugeben, wäre es wahrscheinlich echt besser gewesen, ich wäre nach Hause geflogen.
Lass uns mal für die Bamboleros, die sich nicht mehr erinnern können oder die jetzt neu einsteigen, je nachdem, lass uns mal ganz kurz drüber reden, was eigentlich passiert ist. Der zeitliche Ablauf. Du hast dich kurz vor Olympia verletzt. Eigentlich, du hattest einen Supervirus, dann war die Zeit bis zu den deutschen Meisterschaften eh schon kurz, hast du trotzdem hinbekommen. Bist deutscher Meister im Mehrkampf geworden, deutscher Meister im Barren und. Hast dann, das war die erste Quali für Olympia, in der zweiten Quali hast du dich böse verletzt.
Ja.
Hast du dir, sag mal selber,
den Muskelbündel gerissen im Bizeps.
Genau. Und dann war eigentlich schon so klar, okay, eigentlich nicht mehr möglich. Aber medizinisches Wunder passiert. Lukas Dauser hat es trotzdem geschafft, weil sein Körper einfach eine Maschine ist.
Du sagst es jetzt so, aber es war wirklich Arsch auf Eimer. Also eigentlich war es nicht möglich innerhalb von 6 Wochen. Also insgesamt war 50% von meinem Muskel gerissen, also ein ordentlicher Muskelbündel. Sagt man ja, ein Muskelbündel besteht aus mehreren Muskelfasern. Die reißen mal, da sagt man meistens so 2 bis 3 Wochen wahrscheinlich. Bei einem Muskelbündelriss sagt man eigentlich so, dass man bis zu 8 Wochen pausieren soll. Und ich hatte eigentlich 6 Wochen, um wieder zu turnen. Bei den Olympischen Spielen, beim größten Wettkampf des Jahres. Aber nochmal, um die Bamboleros kurz abzuholen, also du hast es eigentlich ganz gut angesprochen. Ich hatte im April ja eine starke Krankheit. Ich habe mich jetzt 6 Wochen komplett ausgeschalten, habe keine Europameisterschaften geturnt, habe mich dann ja irgendwie kurz auf knapp auf die Olympia-Qualis vorbereitet, auf die deutschen Meisterschaften. Hab dann die auch gewonnen im Mehrkampf und ja, bei der zweiten Quali mich dann leider verletzt. Wahrscheinlich war die Vorbereitungszeit einfach ein bisschen zu knapp. Der Körper war noch nicht perfekt vorbereitet. Ja, im Nachgang ist man natürlich immer schlauer. Vielleicht hätte ich sagen sollen, okay, ich konzentriere mich auf 3 Geräte vielleicht und nicht auf alle 6. Hab dadurch ein bisschen weniger Belastung für meinen Körper. Aber ja, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer.
Ja.
Im Endeffekt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ich hatte dann 6 Wochen Zeit, um bei den Olympischen Spielen irgendwie auf der Matte zu stehen und habe 3 Wochen eigentlich gar nichts machen können turnerisch. Habe mich dann versucht, irgendwie anderweitig fit zu halten. Da gibt's auch ja das ein oder andere Videos. Ich habe meine Instagram-Follower da auch mitgenommen. Also ihr könnt da gerne nochmal reinschauen.
Definitiv.
Wir haben verrückte Sachen gemacht mit meinem Physiotherapeuten aus München, mit dem Cyrus, der Ja, also der hat irgendwelche Logen an die Decken gehangen, um mir das Gewicht wegzunehmen, damit ich keine Belastung auf meinem Arm habe. Und wir haben da schon mal meine Übungen quasi im Physiozimmer durchgeturnt. Und ja, also richtig, richtig verrückte Sachen. Schlussendlich habe ich dann 9 Tage vor den Olympischen Spielen ein Überprüfungsturnen gehabt im Trainingslager in Kienbaum. Und ich habe meine Übung dahin bekommen und der Cheftrainer hat gesagt, Lukas, alles klar, du bist dabei. Also ich wusste quasi 9 Tage vor den Olympischen Spielen, dass ich dann auch starte. Und aufgrund der Verletzung leider nur in 2 Geräten, am Boden und am Barren. Genau.
Die anderen waren einfach nicht möglich.
War nicht möglich mit dem Arm, auf keinen Fall.
Also nicht, dass du keinen Bock gehabt hättest, sondern
nee,
ging ja einfach nicht.
Okay. Ja, es ging ja einfach vom Arm her nicht.
Ja, und dann turnt Lukas Dauser eine Bombenquali. Kleine, ganz kleine Wackler drin gehabt, hast du mir danach mal erzählt, aber man möge es mir verzeihen, scheiß der Hund drauf, weil im Endeffekt war es für diese Geschichte war es eine unfassbare Quali. Und jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt eben, ich sag mal, die lange Distanz an Zeit zwischen beiden Wettkämpfen. Was hast du da gemacht? Also du hast gesagt, es wäre wahrscheinlich klüger, heimzufliegen.
Ja.
Die erste Frage, darf man das eigentlich?
Theoretisch ja, ich hatte jetzt keine weiteren Verpflichtungen vor Ort, klar hatte ich den einen oder anderen Interviewtermin, aber das hätte man auch irgendwie anders regeln können. Ich hätte durchaus für 5-6 Tage nach Hause fliegen können und dann ja, mich zu Hause nochmal ein bisschen runterkommen, ein bisschen resetten irgendwie und dann nochmal den Motor neu anschmeißen können. Das hatte ich auch vor Ort versucht, aber es ist natürlich, man muss überlegen, in diesem olympischen Dorf, du kannst nicht wirklich runterkommen, weil es ist natürlich jeden Tag irgendwas los. Es gewinnen deutsche Sportler irgendwelche Medaillen, dann ist im deutschen Haus was los. Die Trainingsbedingungen waren natürlich vor Ort jetzt nicht wie bei uns in der Turnhalle. Wir haben da keine Schnitzelgrube oder keine Schoner, die wir auf die Holme legen.
Was ist eine Schnitzelgrube? Ich weiß es, wir zeigen euch ein Video nochmal, aber sag mal, was ist eine Schnitzelgrube?
Eine Schaumstoffgrube, da sind so ja, Schaumstoffstücke drin und da quasi kannst du beispielsweise 25.000 Abgänge am Tag rein trainieren, ohne dass du irgendwie eine Belastung auf die Füße hast, weil du einfach extrem weich landest. Gerade zum Erlernen von neuen Elementen ist es natürlich nicht ganz unwichtig. Genau, das wären halt so die Vorteile gewesen. Ja, wie gesagt, im Nachgang ist man immer schlauer. Ich habe es vorher schon ein paar Mal angedeutet. Ich bin vor Ort geblieben und habe trotzdem versucht, ich war jeden Tag in der Halle, also es gab da so eine Messe quasi, da haben die ganzen Turngeräte aufgebaut, da wo dann alle trainiert haben, die dort vor Ort waren und ich habe die ja, 10 Tage zwischen den Qualis dort jeden Tag dann in der Turnhalle verbracht, dort trainiert, aber so richtig runterkommen und den Motor neu anschmeißen war leider nicht möglich.
Vielleicht auch aus anderen Gründen. Lass uns mal so ein bisschen mit Sachen aufräumen, die im Nachhinein oder während Olympia schon über die Olympischen Spiele erzählt wurden. So, zum Beispiel das Essen in der Mensa im olympischen Dorf muss ziemlich suboptimal gewesen sein. Was war da wirklich? Also man hat dann während der Spiele und nach den Spielen so gehört, das war nicht gut,
nee,
das Essen.
Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? In Frankreich.
Ja. Die haben eigentlich gutes
für
Essen.
Die Kulinarik bekannt. Nee, also es war wirklich schlecht, muss ich sagen. Die ersten, ich würde sagen, 6 bis 8 Mahlzeiten, glaub ich, 5-mal kein Fleisch und kein Fisch mehr.
Da wäre ich schon nach Hause geflogen. Schon gar keinen Bock mehr gehabt.
Es hat sich dann ja schon deutlich verbessert. Ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer anderen Folge schon hatten, aber. Ja, also irgendwann war es dann soweit, dass es doch dann auch alle Gerichte gab, aber es war von der Qualität her nicht wirklich gut. Es war irgendwie schlecht aufgebaut, man hat immer lange Wartezeiten auch gehabt an den einzelnen Ständen. Klar, in so einer Mensa muss man natürlich dazu sagen, so richtig frisch oder warm ist das Essen natürlich nicht. Es wird irgendwie aufgewärmt, wird ja davor schon gekocht und dann einfach nur aufgewärmt. Von dem her war es eher suboptimal für Sportler gerade.
Wir hatten es schon, aber die Folge wurde nie ausgestrahlt, deswegen.
Ach so.
Ja, genau. Das okay. War alles, deswegen müssen wir da nochmal drüber sprechen. Gutes Essen. Das andere Thema war zum Beispiel, ich glaube, ein Italiener war es, der Hochspringer.
Mhm.
Von dem gab es Fotos, wie er irgendwo in einem Park in der Wiese lag und schlaf.
Echt?
Ja, geschlafen hat. Weil die Klimaanlagen so miserabel waren.
Wenn es welche gab.
Was war da los?
Also wir hatten keine Klimaanlagen bei uns in den Apartments. Ich glaube, es gab ein paar Apartments mit Klimaanlagen und ein paar Nationen haben sich auch nachträglich so mobile Klimaanlagen ja, aufgerüstet. Die hatten dann immer das Fenster offen. Man kennt es, glaube ich, so ein bisschen aus dem Urlaub auch. Und da ist dann immer so ein bisschen das Fenster, so ein Spalt offen. wir hatten keine Klimaanlagen und klar, es waren schon Tage, da hat es über 30 Grad gehabt und ich glaube, wir waren im vierten Stock. Das heizt sich natürlich schon ganz schön auf. Ja, so richtig abgekühlt in der Nacht hat es auch nicht. Deswegen verstehe ich, dass er da draußen geschlafen hat.
Vielleicht auch noch ein Grund, warum er draußen geschlafen hat, waren die Betten bzw. die Matratzen. Ey, es gibt so viele Themen, die nicht gut gelaufen sind bei Olympia. Lass uns ganz kurz darüber reden. Vielleicht hast du da so einen Mini-Vorteil noch gehabt gegenüber anderen Sportlern, aber was war mit den Betten und den Matratzen los?
Also die Betten sind ja aus Pappe, aufgrund von Nachhaltigkeit, damit man das danach gut recyceln kann auch. Es gibt keinen Lattenrost und obendrauf sind Matratzen aus Fischnetzen. Und die sind...
Das klingt richtig bequem.
Je nachdem, ob du die auf der einen oder auf der anderen Seite hast, entweder ein bisschen härter oder ein bisschen weicher. Ich habe glücklicherweise nur eine Nacht drauf geschlafen. Weil mein Sponsor Emma Matratze hat ein paar Matratzen ins Olympische Dorf liefern lassen für die deutschen Athleten und da habe ich glücklicherweise eine abgestaubt und es war schon deutlich gemütlicher, muss man schon sagen.
Man muss dazu sagen, dass Emma Matratze Sponsor der deutschen Athleten oder Team Deutschlands war
genau. Und
dein persönlicher Sponsor auch noch. Ja. Das war vielleicht dann der Vorteil, den es gebraucht hat. Ihr merkt, liebe Bamboleros, es ist Wahnsinn, jetzt mal aus Nicht-Sportler oder wie sagt Luki, nicht professionell sportlicher Sicht. Man tut 4 Jahre lang alles dafür, bereitet sich so gut vor, man achtet auf seinen Körper, schaut, dass man gut schläft, schaut, dass man gut isst, hat einen Ernährungsplan und so weiter. Und bei den Spielen selber kommt dann so eine Grütze, sorry für die Wortwahl, dabei raus. Wie sehr beeinflusst sowas?
Beeinflusst schon, gerade für mich natürlich, weil ich doch einer bin, der eigentlich versucht immer an jeder Stellschraube auch zu drehen, um seine bestmögliche Leistung zu bringen. Und da ist natürlich Regeneration, Schlaf enorm wichtig. Da ist natürlich das Essen, Ernährung enorm wichtig. Und wenn das dann natürlich bei dem wichtigsten Event nicht 100% funktioniert, kann einen das schon aus der Ruhe bringen. Schlussendlich hat es mich jetzt nicht so tangiert, weil ich natürlich von 2 Olympischen Spielen schon davor wusste, auf was man sich ungefähr einstellen muss. Das Team Deutschland, muss man dazu sagen, hatte auch viele Möglichkeiten, um zumindest, sage ich mal jetzt, erstens den Schlaf so ein bisschen zu verbessern. Also wie gesagt, mit der Matratze, die ich dann bekommen hatte oder auch mit dem Essen. Also wir hatten bei uns im obersten Stockwerk auch so eine kleine Edeka-Lounge. Da gab es natürlich gesunde Snacks, auch die wir gewohnt sind von zu Hause. Aber das ersetzt natürlich keine normale Mahlzeit. Auch im deutschen Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir dem Bamboleros das, den Unterschied schon mal erklärt hatten.
Nee, da kommen wir gleich dazu.
Das kannst du vielleicht gleich mal machen. Aber dann im deutschen Haus selbst gab es super Essen. Da gab es ein gutes Catering. Aber es war natürlich nicht jeden Tag möglich für mich, dahin zu fahren, weil einfach die Strecke doch relativ weit war. Aber vielleicht erklärst du uns mal, was der Unterschied zwischen, ich sag mal, dem deutschen Haus im Olympischen Dorf und dem deutschen Haus an sich ist.
Sehr, sehr gerne. Da bin ich nämlich Experte, was das deutsche Haus angeht. Und zwar gab es in Paris mehrere Sachen. Es gab einmal das Olympische Dorf, da sind alle Athleten und die meisten Trainer. Die leben dort, die essen dort, verbringen dort auch ihre Zeit. Dann gab es das deutsche Haus, das war unabhängig von dem deutschen Haus im Olympischen Dorf. Ein Stadion, sagen wir es mal so, in Paris.
Ist es aber nicht immer, das weiß
ich. Ist es nicht immer. Auch nicht jede Nation hat ein Stadion, sondern jede Nation hatte so ihr Deutsch oder ihr Haus in Paris. Und Deutschland hat ein Footballstadion gehabt, was richtig cool war. Das wurde gar nicht sportlich genutzt bei den Spielen, deswegen war es möglich. In diesem Stadion gab es eine Fanzone. Da konnte man für, ich glaube, 20 oder 25 Euro rein, konnte man tolle Sachen machen. Gab es eine Riesenbühne mit Konzerten und so weiter und so fort, jeden Tag. Und ich sag mal, diese VIP-Area von diesem Stadion, die war das sogenannte deutsche Haus dann, wo nicht nur Sportler rein konnten, sondern da waren dann auch Interviews mit Journalisten. Da gab es tolles Essen. Da konnte man auch eine Karte kaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die gekostet hat, war ziemlich teuer, glaube ich.
Ich glaube gar nicht so billig, weil du natürlich, du kannst den kompletten Tag dort verbringen, bekommst durchgängig Essen, alle Getränke umsonst und...
Es war all-inclusive,
Den Preis habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren schon so 400 Euro.
400 Euro, glaube ich, waren es, so 390 oder irgendwie sowas waren es auf jeden Fall. Ich habe natürlich nichts gezahlt und war jeden Tag in dem Ding drin. Aber das waren so die Unterschiede. Also ich als normaler Mensch konnte nicht ins Olympische Dorf. Da konnte man nur mit Akkreditierungen rein. Auch nicht ins deutsche Haus im Olympischen Dorf. Aber in das andere deutsche Haus, in diesem Stadion, da konnte ich rein.
Genau, das ist natürlich für die ganzen Sponsoren und so. Man muss ja überlegen, Team Deutschland hat natürlich viele Sponsoren, auch um denen eine Plattform zu bieten. Wir hatten dort ein Performance Hub, hieß es. Also unten in den Katakomben von dem Stadion war ein riesengroßer Kraftraum, gerade für die Sportarten. Judo, glaube ich, war noch eine Judomatte. Es war eine Ringematte. Wir konnten dort Sauna machen, also war ein großer Wellnessbereich mit dabei. Und das war ja für uns Sportler einfach eine coole Rückzugsmöglichkeit einfach.
Ja, und es war auch, man muss dazu sagen, man kann jetzt als Sportler bei den Olympischen Spielen, gerade wenn Wettkämpfe anstehen, nicht jeden Tag irgendwie mit den Fans da unten in der Fanzone feiern, aber man konnte sich halt in diesem VIP-Bereich ein bisschen aufhalten und Konzerte gucken und also war natürlich im Stadion dann mal gucken, was da so los ist. Wie oft warst du dort?
Also ich glaube vor meinem Finale zweimal und nach meinem Finale dreimal in 3 Tagen.
Da war natürlich Alkohol dann auch for free.
den Schuppen haben wir zerlegt.
Ja, den haben wir. Also, hör mir auf. Du wilde Luzi, haben wir. Wahnsinn. Man muss dazu sagen, da war deutsche Polizei, ne? Aber zu der Story kommen wir später noch. Also, es ist nichts passiert, aber wir kommen später noch dazu, dass die irgendwann schließen mussten und wir noch was anderes gemacht haben. Aber, ja, lass uns zurückkommen. Lass uns erstmal zum Tag der Tage dann kommen. Und zwar zum Finale. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Früh aufgestanden. Ich war die Tage davor nicht so nervös, weil wir hatten die Zeit unseres Lebens in Paris. Der Olli, der Robert und der Ludi und ich sind durch Paris gezogen, haben coole Sachen gemacht. Und dann in der Früh aber haben wir darüber gesprochen, ob wir nervös sind. Und ab dem Zeitpunkt ist der Blutdruck auf 2 Milliarden gegangen. Und dann sind wir in die Halle, ins Stadion gekommen und dann... Bist du an den Barren? Erzähl uns mal ganz kurz davor, ist nämlich auch was passiert. Wie war der Tag für dich?
Also wir schreiben den 5. August 2024, der Tag, der seit über 2 Jahren in meinem Kalender dick eingerahmt schon ist und es findet das Barrenfinale an dem Tag statt. Ich bin, würde ich sagen, trotz Verletzung irgendwie bereit und fit, gut vorbereitet. Will morgens zum Frühstück gehen und stehe vor dieser Mensa und habe einfach meine Akkreditierung vergessen. Jeder, der mich kennt, weiß, das passiert mir eigentlich im Normalfall nicht. Ich weiß nicht, warum es an diesem Tag passiert ist. Akkreditierung im Zimmer vergessen, ich laufe zurück. Ja, hatte dann nicht mehr so ein wirkliches Frühstück, weil ich ja keine Zeit mehr hatte, weil der Shuttle dann schon gefahren ist. Hab mir noch an so einer Grab-and-Go, es gab in dem olympischen Dorf so ein paar Grab-and-Go-Stände, da gab es dann ein paar Croissants oder Müsli, ein bisschen Obst. Hab mir da noch ein bisschen was eingepackt. Hab das dann ja im Shuttle-Bus gesnackt. Auf dem Weg zum Shuttle-Bus hat aber leider meinen Physiotherapeuten erwischt und zwar hat es den vollkommen zerlegt. Er hat irgendwie einen Anruf bekommen, ist hingegangen, hat sich umgedreht und ist 3 Schritte weiter dann irgendwie gegen ein Schild gelaufen, das dort rumstand. Ich weiß gar nicht, da stand wahrscheinlich irgendwie ja so ein Bushalteschild oder was auch immer, aber ein mobiles. Also er ist dann mit diesem Schild umgefallen, hat sich, ich glaube, 3 Rippen gebrochen, 2 Rippen geprellt. Und so hat der Tag begonnen.
Wahnsinn. Also das mag im ersten Moment lustig klingen, so lustig war es nicht.
Ja, nein, auf keinen Fall. Das war schon scheiße. Er hat natürlich super geblutet. Unser Mannschaftsarzt hat ihn dann im Shuttlebus auf dem Weg zum Wettkampf noch verarztet. Ja, wir sind dort angekommen. Ich habe mir immer gesagt, oder das ist eigentlich das, was ich mir immer sage, egal was passiert an diesem Tag, scheißegal, es zählt eigentlich nur, wenn ich meinen Arm heb, dass ich meine Übung turn. Was davor passiert, was danach passiert, scheißegal. Und deswegen habe ich versucht, das einfach ein bisschen ja, wegzudrücken und mich auf meine Übung weiter zu konzentrieren. Habe mich dann eigentlich auch ganz gut eingeturnt, war soweit alles in Ordnung. Und ja, dann ging es auch schon los in die Halle. Du saßt dann wahrscheinlich schon auf der Tribüne.
Ja. Ja. Und dann haben wir Stimmung gemacht.
Ja, die Stimmung war schon bombastisch. Also
brutal.
Muss man sagen, die Arena ist einfach krass und war schon geil, dann einfach nochmal einmarschieren zu dürfen. Und ich war dann ja als 7. dran. Also die ersten 6 Leute haben geturnt, haben nicht schlecht geturnt. Ich habe natürlich die Wertungen auch mitbekommen. Das ist, was viele Leute immer im Nachgang fragen. So, kriegst du das mit, was die anderen geturnt haben? Klar kriegst du es mit. Also ich habe immer mit Bruno, meinem Mentaltrainer, schon viel gearbeitet, dass ich das gar nicht so an mich rankommen lasse. Aber du kannst es nicht ausblenden, weil erstens, der Hallensprecher sagt es natürlich durch. Zweitens sind da, ich weiß nicht, wie viele Bildschirme, 15 Bildschirme in dieser Halle. Also du siehst es wohl oder übel auch und merkst es natürlich auch an den Reaktionen der Turner, wie die geturnt haben.
Und die haben, muss man, du sagst, die haben nicht schlecht geturnt, die haben richtig gut geturnt.
Ja, die haben echt gut performt. Also habe mich davon aber nicht einschüchtern lassen, weil ich weiß natürlich, was ich kann und wusste, dass ich ja da schon auch vorne mitmischen kann. War also voll bei mir und irgendwann hat dann der sechste Turner geturnt und dann war ich an der Reihe und ja, ich spring auf das Podium hoch und schmier den Barren mit meinem Honig ein und merk so beim Einschmieren des Barrens, ey, der Honig, der zieht richtig schnell ein. Also man muss dazu sagen, wir benutzen immer Honig und Magnesia, damit wir einen guten Griff haben für die Unterholmelemente, die wir im Barren auch turnen.
Also Griff heißt Grip, damit die Hände nicht abrutschen.
Genau, damit wir nicht abrutschen. Und ich merke, wie dieser Honig richtig schnell einzieht irgendwie in den Barrenholm. Das ist ja so Fiberglas, glaube ich, der Holm besteht aus Fiberglas, nicht aus Holz. Und ich sag dem Nils, der mit dem Hubi, meinem Trainer zusammen, den Barren eingestellt hat, gib mir mal bitte nochmal meinen Honig. Passiert mir sonst nie. Wahrscheinlich habe ich einfach ein bisschen zu wenig Honig genommen. Schmier nochmal ein bisschen Honig drauf und der zieht wieder richtig schnell ein. Und ja, ich hatte irgendwie nur noch in meinem Kopf, scheiße, was ist hier gerade los? Warum zieht der Honig so schnell ein? Ich habe überhaupt keinen Griff. Mich zieht es gleich komplett raus, wenn ich meine Übung anfange, vom Gefühl her. Und ja, war irgendwie nur noch bei diesem Griff und habe gar nicht an meine Übung gedacht, was ich eigentlich sonst mache. Während ich meinen Griff mache, gehe ich nochmal mental meine Übung davor durch. Und ich war irgendwie nur bei diesem Griff. Vielleicht war es der Fehler, oder was heißt der Fehler, war das ein Grund, dass ich davor wenig Wettkämpfe geturnt habe und viel im Training quasi trainiert habe. Im Training bin ich komplett alleine an diesem Holm. Das heißt, ich mache einmal einen Griff und wenn ich den zweites Mal mache, dann hat ja kein anderer dazwischen geturnt im Training, sondern ich bin wieder der dann auf meinem Griff eigentlich schon einen neuen Griff macht. Da brauche ich natürlich nicht so viel Honig, weil da schon eine gute Grundlage irgendwie drauf ist. Wenn ich jetzt natürlich im Wettkampf bin, waren 6 Leute vor mir schon, mein Griff ist komplett weg bei 0 und ich muss den quasi von 0 aufbauen und brauche vielleicht ein bisschen mehr Honig. Vielleicht war das so ein bisschen einfach die Routine, die mir auch zu dem Zeitpunkt gefehlt hat, weil ich einfach ja zu wenig Übungen auch im Vorfeld geturnt habe.
Es gibt ja auch, also wenn man das so beobachtet, gibt ja auch Leute, die schleifen den dann nochmal ab.
Ja, mache ich auch, aber das ist, ja, ich weiß nicht, in dem Moment, der Honig ist so schnell eingezogen und ich war eben nur bei diesem Honig. Mhm. Und gar nicht mehr bei mir und bei meiner Übung. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich das, ich überlege gerade, wie so ein Raketenstart. Ja, da hast du deine Checkliste, du musst diese Sachen abarbeiten, musst diese Knöpfe drücken. Dann 10 Sekunden, bevor diese Rakete abhebt, merkst du vielleicht, oh fuck, mein Treibstoff, der reicht gar nicht oder reicht vielleicht gar nicht, um ins All zu kommen. Und du sitzt da und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, weil ich bin natürlich irgendwann dran. Ich habe ja nicht 3 Minuten Zeit, um mir da jetzt einen guten Griff zu machen. Ich sag mal, es ist wahrscheinlich eine gute Minute Zeit, bis ich dann das Go von den Kampfrichtern bekomme und anfange. Ja, und ich stand dann da hinten, habe das grüne Licht bekommen von den Kampfrichtern, muss meine Übung dann innerhalb von 30 Sekunden beginnen und ich dachte eigentlich nur so, scheiße, hoffentlich hält dieser Scheißgriff. Und jetzt wird's vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich turne die ersten beiden Elemente, dazu brauche ich auch diesen Griff mit dem Honig und dem Magnesia-Gemisch. Und die ersten beiden Elemente klappen. Beim ersten Element, da gehen mir so ein bisschen die Beine auf. Also die Turnexperten unter den Bamboleros, die werden das auch sehen, das ist ein relativ untypischer Fehler von mir, weil ich mir einfach unsicher war, ob dieser Griff auch hält. Ich turne das zweite Element und das klappt auch. Und in dem Moment weiß ich, okay gut, der Griff hat gehalten und ich sack, glaube ich, innerlich so ein bisschen ab. Und beim dritten Element ist es dann leider passiert, dass ich ja den Holm touchiere. Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr... Ja, weil ich innerlich mir so dachte, okay, das ist geschafft und sack so ein bisschen ab. Es ist super schwer zu erklären. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst. Voll. Also so innerlich, du bist dann, weiß ich nicht, vielleicht nicht mehr voll im Angriffsmodus, weil du so denkst, boah, das ist geschafft und schnaufst einmal durch und dann ja, passiert der Fehler. Es geht natürlich alles in Bruchteilen von Sekunden.
Ich glaube, das kennt tatsächlich, also die Sportler unter euch werden das alle kennen. Also ob das jetzt einen Skifahrer, der sagt, die ersten 2 Tore sind die schwersten, Hauptsache ich schaffe die. Mhm. Und hat keinen Gedanken mehr an das dritte Tor, sondern nur noch die ersten 2. Und nach den ersten 2 ist die Erleichterung so groß, dass die Konzentration so ein bisschen nachlässt. Ja. Oder nimm einen Formel-1-Fahrer, der weiß, okay, die ersten 2 Kurven, die muss ich überstehen, weil am Start immer alles durcheinander geht. Und bei der dritten ist die Konzentration so ein Ticken weg. Mhm. Das reicht ja schon.
Ja. Ja, und das sind, ich glaube, viele Fragen oder viele erzählen immer, von den Sportlern und Sportlerinnen, von den Kleinigkeiten, die entscheiden. Und ich glaube, genau das sind diese Kleinigkeiten, die auf diesem Niveau einfach entscheiden. Und ich war da einfach, ja, nicht mental 100% auf der Höhe. Und ich glaube, weil ich einfach viel zu wenig Übungen vor den Olympischen Spielen geturnt habe. Man muss sagen, im Normalfall turne ich so in den letzten 3 Wochen vor den großen Events, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, 15 bis 20 Barrenübungen. Und jetzt vor den Olympischen Spielen habe ich 3 geturnt. Und da fehlt natürlich die Routine. Ja. Auch wenn ich natürlich schon viel Erfahrung auch gesammelt habe, aber ja, so ein bisschen Routine hat einfach gefehlt. Und ja, letzten Endes war es natürlich bitter. Ich war auch natürlich bedient in dem Moment und bin's auch heute noch. Da werden wir bestimmt im späteren Verlauf der Folge oder vielleicht machen wir auch eine 2. Folge.
Ja, machen, glaube ich, ja.
Ja, werden wir nochmal drüber reden. Da kann ich ja da nochmal ein bisschen was erzählen. Aber klar, in dem Moment bist du natürlich enttäuscht. Ich habe natürlich genau gewusst, nach dem 3. Element, es ist vorbei. Das ist ein Sturz aufs Gerät. Jetzt kommt deine Turner-Expertise. Ich habe es dir schon mal, glaube ich, erzählt an dem Abend noch. Kriegst du das noch hin? Was ist da genau wertungstechnisch passiert?
Ja, also im Endeffekt, wenn du den Holm, also eine dieser beiden Stangen berührst oder beide berührst, ist ja in dem Fall wurscht, zählt es als Sturz aufs Gerät und dir wird ein ganzer Punkt abgezogen.
Ein halber.
Ein halber. Aber das Element zählt nicht.
Genau, das Element
zählt nämlich, nicht. Also ja. man muss dazu sagen, Turnen ist ein asozialer Sport. Also, was diese Wertungen angeht, ist echt brutal. Du berührst dieses Gerät mit dem Fuß und es zählt nicht mehr. Und es zählt als Sturz aufs Gerät. Damit war deine Wertung beim Dive auf bayerisch gesagt. Es war nichts mehr wert. Und du bist letztendlich Vorletzter geworden.
7. genau.
Genau, 7. von 8. Und du hättest machen können, was du willst. Also es war durch in dem Moment. Du hast deine Übungen fertig. Du bist jetzt nicht vom Gerät gefallen oder so. Aber es war schon klar, wie jetzt zum Beispiel bei Ricarda Funk, wir hatten ja sie auch schon mal im Podcast als Gast und genau das ist ihr passiert. Sie hat eine Stange berührt im Slalom und ja, dann
die ist es. Die haben es, glaube ich, gewertet, als wäre sie quasi nicht durch das Tor gefahren, sondern vorbei und hat dann 50 Strafsekunden oder so bekommen und keine Chance mehr.
Genau, damit ist die Medaille futsch. Übrigens, Ricarda, Props an dich für das Interview danach, könnt ihr euch mal bei ihr auf Instagram anschauen. Das ist emotional und starke Worte. Aber ja, für dich in dem Moment dann auch vorbei, auf gut Deutsch gesagt, keine Medaille bei den Olympischen Spielen, bei deinen letzten Olympischen Spielen. Es ist jetzt blöd, aber nimm uns mal kurz mit in deine Gefühlswelt. Du musst keinem Rechenschaft für Schimpfwörter ablegen, die du in diesem Podcast jetzt machst. Die Zeiten sind vorbei. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Boah, also erstmal war ich natürlich super bedient. Ich glaube, es gibt auch ein Video, da sage ich irgendwie, ach du Scheiße, oder? Also klar, bedient. Enttäuscht, das sind so, glaube ich, so die ersten Reaktionen und irgendwann geht es natürlich so in Wut über. Und ja, jetzt so, ist ja jetzt doch schon, wir haben ja, was haben wir gesagt, 3 Monate danach, kann ich ganz gut drüber reden, würde ich sagen. Aber in dem Moment ist es natürlich extrem bitter gewesen. Also ich habe auch erstmal einen Rum-Cola gebraucht, um das zu verdauen.
Ey, übrigens vielen Dank ans deutsche Turnteam, den habe ich während dem Wettkampf schon bekommen.
Nee, also ich weiß nicht, ich kann dir jetzt natürlich die super Interview-Standard-Frage beantworten. Ja, ich bin bedient, enttäuscht. Es ist bitter in dem Moment. Klar, denkst du dir, also jetzt muss ich mal überlegen, wie war das?
Ganz kurz, hast du dir das während der Übung noch gedacht?
Ja, ich wusste schon direkt, das
war's.
Hast
du für den Rest eigentlich noch Gedanken gehabt?
Ich habe die Übung dann noch so, also halbherzig wär jetzt falsch, aber ich habe die einfach noch versucht, ordentlich zu Ende zu turnen. Ich meine, das ist die größte Bühne der Welt, auf der wir stehen können als Sportler und da willst du dich auch ordentlich präsentieren und nicht einfach dann abdanken. Und theoretisch hätte ich mich abmelden können nach dem 3. Element, weil du hast keine Chance mehr. Und ob du jetzt 7. oder 8. wirst, ist dann in dem...
Auch egal,
ja, stimmt schon. Ja, also ich war einfach enttäuscht und bedient und brauchte erstmal, glaube ich, so ein paar Umarmungen von euch Freunden, von meinen Turnkollegen, natürlich von meiner Family, die vor Ort war. Und ja, ein bisschen Alkohol, um ehrlich zu sein. Irgendwie. Ja.
Also ich sag, pass mal auf, das ist diese Standard-Interview-Frage, die du jetzt gerade beantwortet hast, aber
das hätte ich im Interview nicht gesagt.
Nee, das nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wäre ich jetzt zu dir gekommen in dem Moment und hätte gesagt, ey, du gehörst zu den Top 8 Turnern der Welt oder zu den Top 7, was halt, dann hättest du mir auch.
Ja, genau.
Das wollte ich hören.
Ja, das interessiert dich nicht in dem Moment, klar. Ja. Aber du bist, ja, also du. Boah, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich gar nicht genau weiß, wie ich das beschreiben soll. Also klar bin ich übelst sauer auf mich und hasse mich irgendwie in dem Moment. brauche erstmal ein bisschen Abstand, glaube ich. Erstmal aus diesem Trikot raus, erstmal aus dieser Mixzone, diese ganzen Reporter, die dir in dem Fall dumme Fragen stellen. Also ich habe eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu allen Reportern gepflegt und habe da auch keine großen Leute, mit denen ich irgendwelche Probleme habe.
Ist ja auch deren Job.
Aber in dem Moment, ja klar nervt es. Ja, warum ist es passiert? Was soll ich dir denn jetzt erklären? Ich habe vor 10 Minuten geturnt, also ja. Sorry, aber gar keinen Bock auf die ganze ja. Scheiße gehabt in dem Moment, aber musst du durch, gehört irgendwie dazu. Ich habe mich dann einfach gefreut, als ich da raus war aus dieser Halle irgendwie, als ich meine Liebsten in den Arm nehmen konnte. Und ja, schlussendlich hat sich jetzt dumm angehört, aber klar, erstmal was zu essen, was zu trinken und irgendwie ein bisschen runterkommen. Aber in dem Moment übermannen dich natürlich alle Emotionen und Gefühle.
Wir machen chronologisch einfach weiter. Du bist tatsächlich danach, also in der Mixzone hast du es noch nicht gesagt, aber du bist danach im Sportstudio gewesen und hast dein Karriereende bekannt gegeben.
Ja.
War das klar? Wir kommen noch zu deinem Karriereende.
Okay, gut. Also das war jetzt meine Frage.
Ja, im Detail kommen wir noch dazu. Mhm. Ich möchte jetzt nur wissen, war es dir klar vor dem Wettkampf, dass du es machen wirst, oder war das so eine spontane Entscheidung?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es mir klar nach den deutschen Meisterschaften im Juni, dass ich meine Karriere beende. Das hat sich, würde ich sagen, das ganze Jahr schon so ein bisschen entwickelt. Anfang des Jahres ich habe einfach gemerkt, dass mir so die letzte Power irgendwie fehlt. Die letzten Jahre waren brutal für mich. Alle, die unseren Podcast von Anfang an hören, wissen das. Ich hatte viele Ups und Downs in den letzten Jahren. Es hat extrem viel Kraft gekostet. Und ich hatte noch dieses Feuer. Aber ich habe auch gemerkt, es reicht noch bis zu den Olympischen Spielen. Aber danach ist dann auch Schluss. Mhm. Ich habe lange überlegt, wann ich das verkünde, weil ich auch geglaubt habe, dass wenn ich es vor den Olympischen Spielen mache, mir das auch so ein bisschen Druck nimmt irgendwie und ich das mehr genießen kann vor Ort. Und hatte immer den Plan, das vor den Olympischen Spielen zu verkünden, konnte es aber natürlich noch nicht im Mai oder Juni irgendwie verkünden, weil da noch gar nicht die Nominierung raus war. Die Nominierung ist ja logischerweise nach der zweiten Olympia-Quali gewesen. Mhm. Und jeder, der jetzt aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich mich nach der zweiten Olympia-Quali oder bei der zweiten Olympia-Quali verletzt habe. Es stand in den Sternen, ob ich überhaupt zu den Olympischen Spielen fahre. Und ich konnte es somit natürlich auch nicht verkünden, dass ich nach den Olympischen Spielen meine Karriere beende, wenn ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt teilnehme. Und ja, 9 Tage davor war es dann einfach zu knapp, weil man muss natürlich auch berechnen, wenn du sowas auch verkündest, kommen natürlich viele Anfragen auch noch in der Zeit. Und das wollte ich mir eine Woche vor den Olympischen Spielen nicht mehr geben, um da noch irgendwelche Interviews oder Ähnliches zu geben. Deswegen habe ich mich dann eben aufgrund der Verletzung entschieden, es nach den Olympischen Spielen zu verkünden. In der Mixzone selbst, nach dem Wettkampf, nach dem Finale, war es mir aber irgendwie, wie gesagt, du bist nicht mal 10 Minuten, davor hast du noch geturnt und passiert dieser Fehler, springst dann oder turnst deine Übung noch zu Ende und verkündest dann dein Karriereende, das hat mir irgendwie gar nicht gepasst, der Rahmen war irgendwie nicht gegeben und deswegen habe ich es zu dem Moment auch noch nicht verkündet, aber mir war es schon bewusst, dass ich es verkünde. An dem Tag war mir jetzt davor noch nicht bewusst, als ich morgens aufgestanden bin, muss ich sagen, aber mir war klar, dass das mein letzter Wettkampf ist, ja.
Wir sprechen über
international.
Wir sprechen über dein internationales Karriereende noch, was damit einhergeht und so weiter und so fort. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, wir machen einen Zweiteiler draus. Dein Karriereende wird der zweite Teil. Wir haben allerdings noch ein bisschen was wir aufarbeiten müssen, was die Olympischen Spiele und Paris betrifft. So, lass uns mal von deinem Karriereende absehen. Wir haben uns danach, also im Endeffekt, während du da im Sportstudio über mich hergezogen bist, ich habe so viele Nachrichten bekommen. So viele. Ey, du unsportlicher, unprofessioneller Typ. Bin ich ins Deutsche Haus mit meinen Kollegen und haben dort auf dich gewartet. Dann bist du irgendwann gekommen. Das hat alles ein bisschen mit deinem Karriereende auch zu tun, weil das natürlich jeder dann irgendwie wissen wollte und bla bla bla. Aber wie ist es, wenn da im Deutschen Haus sind ganz, ganz viele Sportler, also total viele Sportler und ganz viele Journalisten und ganz viele Sponsoren und Gönner vom DOSB und so weiter und so fort. Du wolltest einfach nur dein Bier trinken.
Ja.
So. Also wirklich, du kamst, wir haben uns in diese Liegestühle reingesetzt auf dieser Empore und haben erstmal entspannt ein Bier getrunken. Und dann kamen aber auch schon 100.000 Leute. Wie war das für dich? Was hast du dir dabei gedacht? Also man, ist jetzt nichts gegen die Leute an sich, aber also ich war unter uns Gebetsschwestern, jetzt mal ehrlich.
Ja, es ist natürlich sau ätzend. Also du hast gar keinen Bock jetzt mit den Leuten zu reden und jeder kommt natürlich her und sagt, oh, schade, dass es nicht geklappt hat. Und das, was ich am meisten hasse, wenn jemand irgendwie Mitleid hat oder so mit dir. Ja. Da kotze ich irgendwie im Strahl. Deswegen ist es natürlich ätzend in dem Moment, aber nichtsdestotrotz haben die Leute das natürlich auch verdient, dass ich mit denen rede oder wenn die mich ansprechen, natürlich auch ja eine ordentliche Antwort auch gebe, so wie es mir halt auch gerade geht und die nicht beleidige und sage, halt's Maul, ich habe keinen Bock jetzt über dieses Thema zu reden.
Ja, aber es ist halt so oberflächlich, ne? Also es ist halt so, oh, das tut mir leid, das ist aber sehr schade, das war ja dein großer Traum. So, ja, Digga, weiß ich. Ja. Also, was erzählst du mir da?
Ja, aber nee, es war schon okay und es ist auch voll in Ordnung, dass die Leute das machen und mich darauf auch ansprechen. Natürlich in dem Moment oder an dem Abend ein bisschen nervig, aber da stehe ich drüber, ja.
Ja, wir haben dann, wir kommen zum guten Teil der Story.
Weißt du noch, weil wir gerade an diesem Liegestuhl noch waren?
Ja.
Weißt du noch, dass ich da den Namen verraten habe von meinem Sohn?
Ja, ja. ich war mir am Anfang aber nicht sicher. Eine
Nackenschelle von meiner Frau kassiert habe.
Ich war mir aber nicht sicher, ob das jetzt ernst gemeint, also ob das jetzt wirklich schon fix ist.
Erzähl mal die Geschichte, also oder ich kann es erzählen. Ich glaube, wir saßen dort in dem Liegestuhl. Meine beiden Schwestern, meine Mama war da, meine Frau, Q, Robert, Olli und Ludi und haben irgendwie angestoßen und ich sag dann, ach nee, und ich habe euch, glaube ich, so ein kleines Geschenk gemacht. Ich habe jedem ein kleines T-Shirt gekauft, mit Paris, Olympischen Ring und habe die so verteilt und hole dann aus meiner Tüte noch so ein kleines T-Shirt raus und oder ein Kuscheltier, ich weiß gar nicht, was war, und sag so, ah, und gibt es meiner Frau und sag so, ah, das ist für Willi. Vor allen. Und wir haben natürlich den Namen nicht verraten, weil irgendwie haben wir das Gefühl, wenn du den Namen davor verrätst, da sagt jeder Zweite, oh, ich kenne einen, der heißt Willi, der ist eine richtige...
Irgendwer macht dir den Namen immer kaputt.
Eine richtige...
So, ich habe eine Ratte, die heißt, keine Ahnung, weißt du,
wie der so... Ein richtiger Barzi, den würde ich nicht so nennen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir verkünden den Namen nicht und mir ist es in dem Moment dann rausgerutscht. Ja, war bitter, aber jetzt auch nicht weiter dramatisch.
Ja, genau, stimmt. Stimmt.
Das war lustig. Ja. Nee, aber erzähl weiter, ja, der Abend, wie ist er verlaufen?
Ja, genau, also im Endeffekt war es halt, also es klingt jetzt blöd, ne, aber es gab halt mehrere deprimierte Sportler zu dem Zeitpunkt. Da hast du ja auch zum Beispiel mit Ricarda und so weiter, gab es ja noch ein paar Gespräche, die du da geführt hast. Wir haben währenddessen versucht, weil man muss dazu sagen, Lukas und ich kredenzen uns ab und an zu gewissen Anlässen mal einen Rum. Weil es einfach ein schönes Getränk ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir kaufen einfach einen Rum, egal wie es ausgeht. Mhm. Den nehmen wir mit. Ist natürlich blöd. Im deutschen Haus ist wie Flughafenkontrolle. Deswegen habe ich vorhin gesagt, da ist deutsche Polizei, da ist wirklich viel deutsche Polizei.
Ja, Bundespolizei, glaube ich.
Genau,
oder?
Genau. Die sind in Paris für alle Deutschen zuständig während der Olympischen Spiele. Und dann war natürlich klar, wir kriegen diese Flasche kriegen wir da nie rein. Niemals. Und dann gab es einen berühmten deutschen Sportler, den ich halt angesprochen habe, gesagt, Kollege, wir brauchen diese Flasche. Und 20 Minuten später, auf der Empore im Deutschen Haus, wurde mir diese Flasche in einer Jacke überreicht. Und dann haben wir eine...
Er hat die Polizisten bestochen.
Ja, genau.
Hat er wirklich?
Ja, ich weiß es
ich
nicht.
Ich weiß es gar nicht. Keine ich kenne die Geschichte nicht. Wie kamen die da rein? Weißt du auch
ja,
nicht? Wahrscheinlich bestochen, weil du hattest ja so einen Piepser, den da, wo du durch musstest. Du musstest deinen Rucksack oder Jacke
wir wollten sie ja auch erst hinterlegen lassen, die Flasche. Was ja dann auch bescheuert ist. Ja. Also, ist ja, lass mal für Lukas Dauser die Flasche rum hinterlegen. Aber ja, was heißt bestochen? Ich bestochen jetzt nicht, aber wahrscheinlich ist die Person einfach berühmt genug, um zu sagen, komm, lass mal das Ding da mit reinnehmen. Ich weiß es nicht. Aber ich sage auch nicht, wer es war.
Nee, lieber nicht.
So, nee, lassen wir weg.
Nein, das
kriegt sie noch Schwierigkeiten, die Person. aber wir hatten auf jeden Fall eine Flasche rum dann. Die mussten wir, da gab es Cola umsonst, mega viel Cola. Und wir haben natürlich, wir hatten ja keine Gläser, wir konnten ja nicht offen einfach rum Cola trinken und haben dann immer so ein bisschen Cola aus den Flaschen rausgetrunken und dann rum rein. Das war lustig auf jeden Fall. Und die Flasche war irgendwann auch einfach weg. Und und wir haben dann ja weiter ein bisschen gefeiert einfach.
Dort vor Ort, muss man sagen, ja. Dort war also ein großer, der Q hat es ja vorher erzählt, wie das so aufgebaut ist, so ein VIP, oder in dem VIP-Bereich war so eine große Empore aufgebaut, da konntest du dann runter ins Stadion blicken.
Wie so eine riesen Dachterrasse
genau, einfach. Genau, unter dieser Tribüne war dann so ein großer Bereich mit einer Bar, Esstische, da gab es das Catering und unter anderem so eine Bühne. Und da war dann der Dowser Walk,
haben sie genannt. Also normalerweise sind da diese Metal Walks, können wir euch auf Social Media auch nochmal zeigen, haben wir ein bisschen was aufgenommen. Die deutschen Athleten, die eine Medaille gewonnen haben, die bekommen entweder am selben Tag oder am Tag drauf mit Musik und Moderator und so weiter so einen Einlauf in diese Area quasi und wurden dann da gefeiert. Und du warst einer von zwei, glaube ich.
Drei, glaube ich. Ich glaube, die Laura Ludwig und der Timo Boll.
Und der Timo Boll, ja. Und da überlegst du mal, über wen wir hier reden. Ja. Also Timo Boll hat auch sein Karriereende bekannt gegeben. Und Lukas war einer von drei, die keine Medaille gewonnen haben, aber einen Dowser Walk bekommen haben.
Ach, geisteskrank. Da haben halt alle Leute, die dort im Deutschen Haus waren für die Bamboleros, haben sich dann so im Spalier aufgestellt. Du kamst dann so von der Tribüne runter, da gab es natürlich groß viel Musik. Du bist dann da durch dieses Spalier Richtung Bühne gelaufen, hattest da noch ein Interview. Wie nennen wir euch eigentlich? Meine Ultras?
Warte, wir hatten, ich weiß es nicht mehr. Olli und Robert, wir hatten einen Namen. Ich weiß ihn aber nicht mehr.
Dowser Crew.
Nee, im Zweifelsfall Le Coq Sportif.
ihr habt natürlich da ordentlich abgefeiert, ja. und mich ordentlich abgefeiert. Und
die Crew hießen wir. Die Crew.
Die Crew.
Einfach nur das D und dann Crew. Die Crew.
Geil. Ja, ist doch geil.
Ja.
Und habt natürlich eure Fangesänge. Vielleicht kannst du die nochmal zum Besten bringen.
Oh, Lukas Dowser.
So standen die dann unten im Zuschauerbereich und haben mich auf der Bühne gefeiert. Und ja, war eine richtig schöne und coole Wertschätzung einfach nochmal zum Abschluss, muss man schon sagen. Richtig, richtig schön.
Ja, das war, ich glaube, da können wir auch euch mitnehmen mit den Aufnahmen, wie die wir da gemacht haben. War richtig, richtig cool. Nochmal zu sehen, wie Lukas da geehrt wird. Natürlich auch für sein Karriereende, muss man dazu sagen. Und dann hat die deutsche Bundespolizei pünktlich den Laden dicht gemacht. Ja, also
wir beziehungsweise haben da noch ordentlich nicht, gefeiert erstmal. Also der Q und Olli haben die Tanzfläche eröffnet. Man muss ja dazu sagen, ihr hattet geile Outfits.
Ja.
Habt euch alle drei, Robert, Olli und du, Outfits gekauft vor Ort noch in Paris? Nee, oder?
Es war so, ich bin ja mit dem Radl gefahren und ich hatte keine Klamotten dabei. Also ich hatte nur meine Fahrradklamotten und halt so Fahrradwechselsachen, aber ich hatte nichts, ich hatte ja nicht mal Schuhe dabei. Ich hatte nichts, was ich in Paris anziehen kann, und habe halt Robert unterwegs dann angerufen und habe gesagt, du pass auf, ich überweise dir jetzt ein bisschen Geld und du kaufst mir bitte einfach nur Klamotten. Und dann sind die durch irgendeinen U-Bahnhof gegangen und haben so einen Laden gesehen, wo es halt so im Hawaii-Hemd-Style.
Geil.
Mit der Lauf Hose.
Brutalos.
Ja, Wahnsinn. Und dann sind wir da, den dritten Tag haben wir damit verbracht, ein zweites Outfit zu finden. Also es war wirklich, wir haben einen kompletten Tag, sind wir durch Paris gelaufen und haben versucht, ein zweites Outfit zu finden, was einfach geil ist. Ja, wir waren die Legenden im Deutschen Haus.
Ja, also, wir haben da schon gut gefeiert, aber die haben halt irgendwann dicht gemacht. Ich glaube 12 oder was?
Also wir haben richtig abgezappelt, ne? Also wir haben richtig, also war dann wie ein Club eigentlich. Ja, und dann haben die dicht gemacht. Und dann, wer einen Lukas Dowser kennt, der weiß, da ist noch nichts vorbei. da muss noch was passieren. So, also nach 12 Uhr passieren die guten Geschichten. Und man muss es so sagen, es gibt einen Shuttlebus, weil das Deutsche Haus ist nicht gleich am Olympischen Dorf, da fährt man ein Stück. Und für die deutschen Sportler gibt es einen Shuttle-Service, der fährt direkt vom Deutschen Haus zum Olympischen Dorf.
So ein riesengroßer Reisebus.
Genau.
Doppelstöckiger Reisebus.
Ja, also sie haben keine Ahnung, 120 Leute, glaube ich.
120, ja.
Ja, haben da drin Platz. Und Lukas ist vorgelaufen zu diesem Bus und hat gesagt, er macht da was klar, wir fahren noch in den Club. Und ich habe mir, passiert nie im Leben, nie im Leben. Bis dann irgendwann ein, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube ein Volleyballer, stand neben mir und hat gesagt, der Dowser macht noch was klar. So, okay. Ey, ja, man muss sagen, wie es ist. Du hast den Busfahrer überredet, dass er uns in den Club fährt.
Ja, was heißt überreden? Also er wollte uns erst nicht fahren, soweit ich mich noch erinnere. Weil komisch. Er gesagt hat, alle Leute in diesem Bus müssen einen Sitzplatz haben und sitzen. Das war aber nicht möglich, wir waren viel zu viele und ich habe natürlich die Leute in den Bus reingewunken bis zum Get-No, bis wirklich keiner mehr Platz hatte. Wir standen in den Gängen, wir saßen unten,
wir gefühlt auf beim Schoß.
Busfahrer auf dem Schoß.
Ja, auch. Wir saßen, also jeder Mitfahrende hatte irgendwen auf dem Schoß.
Ja, das ist war wirklich Wahnsinn. So.
Und der Gang war voll. Also ich stand, ich konnte nichts mehr machen.
Ich habe den einfach belappt, den Busfahrer, und habe gesagt, ey, du musst uns da jetzt hinfahren. Wir steigen nicht mehr aus, erst wenn wir da angekommen sind. Und irgendwann war der nette Busfahrer dann auch bereit, uns da hinzufahren. Und es war ja gar nicht nah unbedingt. Also ich glaube, der Club, da war... 20
oder 30 Minuten
gefahren. Ja, ich glaube, wir sind 30 Minuten Bus durch Paris gefahren. Triumphbogen sind wir vorbeigefahren. Und irgendwann sind wir dann aber am Club angekommen.
Ja, mit 150 deutschen Sportlern und...
Feierwütigen.
Wahnsinn. Und währenddessen hat der ganze Bus ab und zu mal... gesungen, also wirklich 150 Leute, oh, Lukas Dauser, das war so geil.
Ja, das war schon eine lustige Fahrt, vor allem die Volleyballer, glaube ich, sind ja an dem Tag, glaube ich, auch ausgeschieden, waren also auch als komplette Mannschaft dann mit dabei, erstens im Deutschen Haus, dann auch im Bus und letztendlich dann auch im Club, also es hat schon echt Spaß gemacht, ja.
Ja, es war überragend und das Geilste war eigentlich, Robert konnte ja eigentlich, also Robert musste dann mit Ludi, seinem Sohn, nach Hause und Olli und ich sind noch mit in den Club gefahren und erstens mal, wir hatten Adiletten an. Also wir hatten kurze Hose, lange Socken und Adiletten an. Und ich habe schon gesagt, wir kommen niemals in diesen Club und wir sind einfach den deutschen Sportlern hinterher. Sind einfach reingegangen und wir mussten am nächsten Tag fahren. Ja. Tatsächlich. Und beziehungsweise.
Na, der Olli ist ja direkt zum Bahnhof, glaube ich. Aus the Beat zum Bahnhof.
Ja, also ich hatte ja noch keinen, ich wusste ja noch gar nicht, wie ich nach Hause komme. Aber ja, Olli musste direkt zum Bahnhof.
Die armen Leute in der Bahn. Der Olli ist ja dann von Paris nach Berlin in der Bahn gesessen.
Ja.
Der hatte das Outfit den ganzen Tag an. Jetzt passt auf. Kurze Hose, so ein Hawaii-Hemd, Tennissocken und Adiletten. Mhm. Was meinst du, wie diese Adiletten aussahen, nachdem der im Club war? Also ach, die Socken wurden von weiß kurz mal auf schwarz umgefärbt.
Ja, war also wirklich... Props an alle, die mit Olli mitgefahren sind. Vor allem, das waren so Polyester-Klamotten. Das war jetzt nichts.
Ich hoffe, die hatten Schnupfen alle.
War, ja, ich auch. Das war... Olli, du bist eine Legende, hör mir auf. Auch wie wir diese Tanzfläche zerstört haben. Aber es war so lustig, ne? Weil du gehst da rein und jeder deutsche Sportler hat sich gefühlt irgendwo so eine Sitzlounge geholt und erstmal so ein Boot mit irgendwelchen Getränken drin. Du musstest nicht, ich habe keinen Cent ausgegeben. Du musstest nichts zahlen. Ich bin einfach irgendwo so, hey, wer bist du? Keine Ahnung, ja, hey, hier, nimm. Also es war legendär. Es war wirklich legendär. Deine Schwestern waren ja auch noch dabei. Also es war wirklich.
Für die habe ich auch viel Lob bekommen.
Ja.
Die haben gesagt, ey Lukas, du hast zwei richtig coole Schwestern. Krass, wie die feiern können.
Oh, Romy und Paula. Nicht schlecht, würde ich mal sagen.
War ein echt gelungener Abend, würde ich sagen.
Genau. Dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal getroffen.
Ja.
Dürfen wir das überhaupt erzählen?
Na klar. Was jetzt? Ja, wir haben uns getroffen. Ja, wir haben uns am nächsten Tag dann getroffen, irgendwann mittags, glaube ich, haben noch eine Kleinigkeit gegessen und Kaffee getrunken und dann bist du mit dem Flixbus, glaube ich, dann zurück.
Dann dürfen wir es nicht erzählen, okay.
Doch, erzähl, klar.
Meinst du mit der Fackel?
Ach so, ja, klar.
Nee, aber ich glaube,
der
meinte doch, wir dürfen es nicht erzählen.
Machen wir einfach.
Nee. Das lassen wir raus.
Sicher.
Ja,
jetzt müssen wir es erzählen.
Eine
wie blöd, kennst du nicht diese Leute, die irgendwie so sagen, boah, stimmt, das ist ja übelst krass und du sagst so was, ja, darf ich dir nicht erzählen. Ich hasse die Leute.
Ja, ich auch, aber das können wir nicht machen. Wir können doch den Jungen nicht unter den Bus schmeißen jetzt.
Ja, wir müssen ja nicht sagen, von wem.
Weil er hat ja diese Fackel, glaube ich, nicht für dich geholt, sondern er hat die ja wirklich abgezogen.
Jetzt hast du es eh schon verraten. Wir haben eine original-olympische, oder ich habe eine original-olympische Fackel geschenkt bekommen.
Wir lassen das Gespräch
richtig,
so, wie es jetzt
ist. Richtig cooles Geschenk.
Lassen wir genau so drin.
Und ja, können wir machen. Ja. Lass mich dir jetzt mal zu Ende
erzählen.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Hau raus jetzt, du hast eine Fackel.
Ich habe zwar keine Medaille mitgebracht, aber eine Original-Fackel mit der auch diese Fackelläufe vor den Olympischen Spielen stattgefunden haben. Und ich bin gerade dabei, mit einem Kumpel eine Halterung zu bauen in so einem 3D-Drucker. Und dann werde ich mir diese Fackel an die Wand hängen. Und das ist für mich so ein Zeichen. Ich habe, wie gesagt, leider kein Edelmetall mitgebracht. Aber es wird mich immer daran erinnern, was ich für eine krasse Leistung gebracht habe, zusammen mit meinem Ärzteteam in den letzten 6 Wochen vor den Olympischen Spielen. Und das ist eigentlich so die wahre Arbeit, muss ich irgendwie so für mich sagen. Also, dass ich trotz aller Widrigkeiten in meinem Bizeps, trotz diesem Muskelbündelriss, das irgendwie gepackt habe, nochmal das dritte Mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Das dritte Mal Olympia heißt ja schon mal, ja, eigentlich 10 Jahre wirklich auf absolutem Weltniveau zu turnen. Und mich dort nochmal ins Finale zu turnen, ohne eigentlich eine wirkliche Vorbereitung. Und dann dort auch zu den besten 8 Turnern der Welt zu gehören, ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und für mich auch irgendwie eins der schönsten Karriereenden, die ich mir vorstellen kann, auf der größten Bühne deine Karriere auch zu beenden. Und das als 8 bester Turner auf dieser Welt, ohne irgendwie eine wirkliche Vorbereitung. Und mit dieser Vorgeschichte, von dem her wird mich diese Fackel immer an diese schöne Zeit, jetzt im Nachgang kann ich es auch so sehen, erinnern.
Wie schön ist die Metapher eigentlich, die Fackel, die das olympische Feuer nach Paris gebracht hat, den Weg zu den Olympischen Spielen beschreibt, jetzt dein Symbol ist, wie du den Weg trotz der Steine, die du in den Weg gelegt bekommen hast, zu den Spielen beschreibt. Also ich glaube, das ist jetzt hier auch das richtige Schlusswort für diese erste Folge des Podcasts. In der zweiten Folge, liebe Bamboleros, sprechen wir über das Karriereende des Lukas Dauser und was denn nach dem Herbst bzw. dem Winter seiner Karriere im Frühjahr folgt. Bis dann, Luki, die letzten Worte. Also es war mir ein inneres Gedicht, ein inneres Olympia. Ein letztes Mal wahrscheinlich das innere Olympia. Nee, das werde ich vielleicht auch öfter noch sagen. Oder?
Ja, warum nicht? Ja. Ich glaube schon.
Die letzten Worte gebühren dir.
Mir hat es richtig Spaß gemacht, dass wir jetzt hier mal wieder eine geile Folge aufgenommen haben, finde ich. Ich hoffe, dem Bamboleros da draußen gefällt es auch. Klickt drauf, lasst uns Likes da an alle. Ich habe einige Personen, die ich grüßen soll. Haben wir jetzt in der Folge nicht geschafft. Q, erinnere mich bitte beim nächsten Mal dran. Ihr seid in der nächsten Folge dran. Danke euch, bleibt schnell, bis dann, haut rein.